So, grüß Gott aus Deidesheim, aus dem Kinderzimmer von unserem nächsten Gast. Also nicht sein Kinderzimmer, von seinem Nachwuchs. Der hübscheste, minderbemittelste, aber auch sehr kluge Weinhändler der Pfalz. Das ist der Johannes Lochner. Johannes, möchtest du dich mal vorstellen und erzählen, was du machst?
Ja, sehr gerne. Hi. Wie gesagt, mein Name ist Johannes Lochner und ich betreibe die Weinhandlung Rohstoff in Wachenheim seit 5 Jahren mittlerweile.
Das ist richtig. Das ist nicht ganz zufällig, dass wir hier sitzen. Wir sprechen heute ein bisschen über das Jura, genauer gesagt über die Weine von Ludwig Bindernagel. Und der Johannes ist der Einzige, der dumm genug war, uns die Sachen abzukaufen und deswegen eigentlich mit der wichtigste Händler für die ganzen Weine. Und ja, wir versuchen heute ein bisschen zu vermitteln, warum das Zeug hervorragend ist. Und ich glaube, da gibt es einige Gründe für. Mhm. Sag mal, Johannes, wie bist denn du eigentlich zum Wein gekommen? Was hast denn du davor gemacht?
Relativ klassischer Weg im Endeffekt. Also ich komme aus der Pfalz, bin auch da aufgewachsen. Ja, irgendwann war es dann soweit, was macht man nun, wie geht was weiter? Hatte jetzt gar keinen großen Bezug zum Weinbau. Irgendwie über verschiedene Wege kam es dann doch dazu. Hat mich etwas gepackt, hat mich etwas interessiert. Habe dann eine Ausbildung angefangen zum Winzer, die auch beendet nach 3 Jahren in der Pfalz tatsächlich. Zwischendrin mal kurze Station in Österreich.
Wo war das?
Das war damals im Weingut Topf in Kamptal.
Ach geil.
Genau. War coole Zeit definitiv, generell Österreich. Ja, ging dann weiter mit dem Wirtschafter in Neustadt und dann noch den Weinbautechniker gemacht in Bad Kreuznach. Ja, zwischendrin Station für einige Monate in Kalifornien zum Beispiel. Was mich auch nachhaltig sehr beeindruckt hat und da wirklich noch eine sehr gute Verbindung oder auch Connection oder auch gewisse Liebe hinbesteht.
Was mich immer eigentlich am meisten interessiert bei den Gästen ist, wie sie zu ihrem Weinstil kommen, weil da muss man echt mal sagen, bei dir ist es tatsächlich so, dass es wenige Händler in Deutschland gibt, die so profiliert sind nach handwerklichen und charakterstarken Wein. Wie würdest du Wein beschreiben, den du feierst?
Guter Punkt. Muss ich etwas ausholen. Genau von dieser Idee rührt auch der Name Rohstoff her.
Ja.
So, wenn man Rohstoff zum Beispiel im Internet ein bisschen nach Definitionen sucht, bekommt man doch irgendwas in die Richtung von wegen, Rohstoff ist ein Stoff, der der Erde abgewonnen wird und kaum oder keine weitere Verarbeitung erfährt. Was ich auch sage, in gewisser Weise kann man das durchaus auch auf das Produkt Wein überlegen, sage ich mal. Auch da gibt es verschiedene Stile von bis, aber es gibt auch eben diesen naturnahen Stil oder irgendwo, wie soll ich sagen, unplugged Stil, mit Mut zur Selbstfindung von Wein. Das heißt, man liest von Hand, man vergärt in der Regel dann spontan, lässt sich einfach Zeit im Keller, gern lange Zeit auf der Hefe, gern späte und geringe Schwefelgabe, gern unfiltrierte Abfüllung. Und ja, wie gesagt, also gutes Thema. Mittlerweile wird viel über Naturweine gesprochen. Im engsten Sinne würde ich es auch so bezeichnen. Also wirklich tatsächlich Produkte, die mit handwerklichem Aufwand und mit wenig Einfluss von außen hergestellt werden. Ja. Und das ist ja mit Sicherheit der rote Faden, der sich zum überwiegenden Teil durch das Konzept unseres Sortiments zieht. In verschiedenen Ausprägungen natürlich, in verschiedenen Extremen.
Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Schreibt sich mittlerweile eigentlich fast jeder Weinhändler irgendwie auf die Fahne, aber irgendwie macht es nur eine Handvoll wirklich konsequent. Und der Rest, also ich will jetzt hier niemand out, also anpissen, aber viele verkaufen dann halt irgendwie auch industriellen Schrott und verkaufen den trotzdem als naturnah und charakterstark. Aber deswegen sind wir ja heute hier im Johannes im Kinderzimmer. Ich sag's nochmal, weil ich so abfeuere, weil er wirklich einen großartigen Geschmack hat. Also wir kommen gleich zu Lulu. Wie kommt's, dass du das feierst? Also dass du, oder besser gesagt, wie kommt's, dass du Jura feierst? Weil das ist ja gerade ein Thema, was wirklich irgendwie in aller Munde ist. Ob zu Recht oder nicht, das wollen wir heute ein bisschen rausfinden.
Ja, wie angesprochen, mit Sicherheit ist Jura momentan eines, wenn nicht das, gehypteste Weinbaugebiet der Erde. Zumindest was die Freakster-Szene betrifft, ob jetzt Sommeliers oder auch viele motivierte Winzer. Was feiere ich dran? Zum einen ist es eine sehr, sehr überschaubare kleine Region. Zum anderen natürlich den völlig eigenständigen Stil der Weine, also rein auch den vor allem traditionellen Stil, sprich sehr langer Ausbau in Holzfässern, in der Regel dann auch ohne Beifüllen, also was auch irgendwo sehr unique ist für die Ecke natürlich, die Weine auch mit Sicherheit anspruchsvoll oder gewöhnungsbedürftig werden lässt. Aber ja, trotzdem, es gibt einen speziellen Jura-Touch, in dem man aus den wenigen Hektaren, die die Appellation bietet, doch aus allen Weinen der Welt im Optimum rausschmecken kann, das sehr oft auch wirklich kann. Ja, passen natürlich hervorragend zur lokalen Kost, sage ich mal, was jetzt auch viel aus Käse besteht. Aber ja, im Endeffekt ist es eine ganz eigene DNA, eine ganz eigene Wiedererkennungswert, eine ganz eigene Richtung Weine, die auch jetzt, wenn ich jetzt mal einen Übergang nehmen kann, mit Sicherheit auch den Rest der Weinwelt beeinflusst. Nicht, ich will nicht sagen prägt, aber beeinflusst. Also es wird ja durchaus aus verschiedenen Methoden der neuen, alten Welt bei den besten Winzern irgendwie auch eine Symbiose herausgefiltert. Und ich bin fest überzeugt davon, oder ich denke, ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Jura-Idee mitunter mehr und mehr ins Winemaking weltweit auch mit einfließt.
Ja, stimme ich dir 100% zu, gerade auch was den traditionellen Stil betrifft. Aber was ich finde, es ist ja eigentlich eher so dieser New-School-Jura-Stil, der so gerade so ein bisschen abgehypt wird. Also sprich diese massive Reduktion, aber halt eine gewisse Reduktion, dieses flintige, so Labé-Style oder Ganeva. Den Vincent, den wir heute besprechen, der ist ja schon eher klassisch, ne?
Sehr klassisch, sehr klassisch. Wie du jetzt angesprochen hast, klar, viele zelebrieren das Jura auch wegen der sogenannten neuen Schule, wo die Weine mit Sicherheit extrem Naturwein geprägt sind, sprich teilweise sehr trüb, teilweise ganz ungeschwefelt, teilweise auch wirklich damit mit Maische, Standzeit oder Gärung. Und ja, was wir jetzt hier haben vom Lulu, mit Sicherheit sehr klassisch. Also insofern liegt 2 Jahre, manchmal auch länger im Holz und vor allem der wichtigste Faktor, wichtigste Punkt, was es klassisch bleiben lässt, die Fässer werden nicht beigefüllt. Das heißt, ich habe jetzt nichts ultra pudeldrübes, irgendwie Hefe geprägt, sondern wirklich was Klares, muss man sagen, mit einem ganz, ganz markanten, aber auch extrem typischen Jura-Touch. Also eigentlich im besten Sinne oldschool ist jetzt eigentlich. Was wir hier haben, ist mit Sicherheit nichts, was gerade abgrundtief modern ist oder gehypt wird, aber es sind einfach Weine von schöner Größe, die das ganz klassische Jura auch gut darstellen und im besten Sinne auch präsentieren.
Wir haben das Zeug ja gerade auch vorverkostet. Ja. Aber ich war todesüberrascht, weil Lulu ja wirklich urtraditionell arbeitet, also Ludwig Bindernagel. Ja. Und also so dieses krass Oxidative hält sich ja in Grenzen. Das ist ja wirklich arschklar. Ja. Und wahnsinnig strukturiert und überhaupt nicht nur mit Flortönen oder diese klassischen Hefetönen, diese extremen, sondern wirklich irre frisch und irre strukturiert. Und das hat mich persönlich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen.
Absolut, also gutes Thema. Ich probiere dir heute auch zum ersten Mal aus diesem Jahrgang 2018. Die Vorgängerjahrgänge, soweit ich das jetzt die letzten Jahre verfolgt habe, waren durchaus extremer und etwas auch lauter in den Jura-Stil, sprich mit Sicherheit durchaus Florhefe geprägt, weitaus mehr oxidativen Stil, also mehr nussig, mehr tönlich an Sherry erinnern. Ich habe die damals auch sehr gemocht, fand ich immer gut, aber mit Sicherheit etwas lauter nach vielleicht etwas anstrengender, was wir jetzt hier haben. Nach wie vor abgrundtief feine Klinge, haben wir uns beide wirklich gerade sehr dran erfreut. Durchaus Hefe geprägt, nicht wirklich durchoxidiert. Es hat einen typischen oxidativen Jura-Touch, aber...
Also nicht so diese klassische Florhefe, sondern wirklich Hefe-Schmelz eigentlich, gell?
Ja, nach extremer Frische getrimmt, also ohne Extreme, sehr subtil, sehr druckvoll, wirklich Weine mit schöner Haptik, also sehr, sehr spannend, sehr lang.
Sprechen wir kurz über die Schattenzeiten vom Jura, weil mit einem Hype kommt ja auch viel damit dazu, dass recht viele Trittbrettfahrer mitmachen, Naturweine ausbauen, die massiv fehlerhaft sind. Was mich da wirklich interessiert, weil du warst ja mal Kellermeister von einem Weingut in Deutschland, was mit die klarsten, mit die präzisesten Weine macht, also Köhler Ruprecht, was mich ein bisschen überrascht, aber Jürgen Klinsmann war ja auch mal Bayern-Trainer. Also nein, man muss echt sagen, die Weine aus deiner Zeit waren Weltklasse, also Köhler Ruprecht, Rieslinge. Wie war es bis 2011, glaube ich, oder?
2011 bis kurz vorm Herbst 2014.
Wie stehst du zu dem Thema Weinfehler, gerade in Anbetracht vom Jura? Weil ich habe es ich trinke es eigentlich echt gerne, wenn es pervers, wenn's sauber ist, wenn es klar ist, wenn es frisch ist. Aber du trinkst da halt auch echt teilweise abgrundtief beschissene Weine her, wo ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Absolut, also das ist vielleicht ein ganz gutes Thema. Also wer könnte jetzt im erweiterten Sinne auch sagen, dass seit es den Begriff gibt, den undefinierten Begriff Naturwein, gibt es keine Weinfehler mehr. So, kann manchmal zutreffen, aber definiere Fehler, fängt ja da schon wieder an. Also je nachdem, wie eng man es fest. Zum Beispiel behaupte ich mal, können einige Weine mit etwas Brett, vielleicht auch mit erhöhter flüssiger Säure, immer wieder auch animierend sein und trotzdem Spaß machen, ohne dass es extrem anstrengend wird. Das sind dann auch im engsten Sinne, offiziell sind es Fehler.
Ich muss da immer kurz aus einem alten Podcast zitieren, weil wir waren ja einmal beim Peter Heimlich Müller, beim Heimlichwirt in Golz. Und er hat den großartigen Satz geprägt, dass Fehler oder klassische Weinfehler halt auch stilprägend sein können. Und gerade Bordeaux wäre halt, Zitat, ohne Brett nie wirklich groß geworden. Sagt er, kann ich echt teilweise nachvollziehen. Ja. Wenn es im Rahmen ist, versteht sich.
Ja. Nee, kann ich auch absolut nachvollziehen. Es geht ja wirklich mal drum, die Wahrnehmung von Weinfehlern ist ja auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich, sagen wir so. Also es gibt Leute, die sind extrem empfindlich, wenn Wein jetzt eine kleinste Reduktion zeigt. Es gibt Leute, die sind absolut empfänglich für Fehler, die für mich auch wirklich extreme Fehler sind, die auch ich mir nicht schönreden kann.
Also hast du sowas, so einen klassischen Weinfehler, den absolut, du rauspickst, den du erkennst, aber den du auch nicht erkennst? Vielleicht, ich weiß es nicht. Oder wo du toleranter bist?
Toleranter bin ich, wenn, also ich nenne es mal toleranter.
Du säufst Gobi, das ist eindeutig Brett.
Ja, also ich wollte es gerade sagen, mit Brett habe ich wirklich überhaupt kein Problem, wenn es jetzt einfach nicht extrem ekelhaft animalisch-stallig wird. Aber wie gesagt, finde ich die meisten Weine, die es haben, die es klassisch gesehen haben, auch durchaus gut. Ja, und was für mich wirklich, weil ich sagen muss, was auch im Geringsten und in etwas und immer völlig scheiße ist, ist ein Mäuselton. Also ein bisschen Mäusepisse ist auch nicht geil. Das ist ein bisschen ist schon scheiße. Das ist für mich ein ganz klassischer Fehler, wo ich absolut völlig unkulant bin. Aber auch da merke ich ja, dass da wirklich manche Leute weniger empfindlich sind. Ja, ich würde behaupten, dass ich wirklich mit Brett ein bisschen besser klarkomme und vielleicht auch mit, wie gesagt, ein bisschen einer mehr flüchtigen Nase, wenn das alles in einem gewissen Stil auch bleibt und nicht extremer wird. Aber ganz klar, Mäuselton ist, ich bitte dich, nein. Nein, auch nur ein bisschen. Das ist, wenn das ein bisschen da ist, ist es scheiße.
Ich unterschreibe es hundertprozentig. Also ich persönlich habe auch eine ziemlich hohe Toleranz, was das Brett betrifft, weil ich echt die Weine aus den Regionen abfeiere, wenn es richtig gut ist. Trevallon oder Gobi, wie wir gerade schon besprochen haben, oder diverse Bordeaux. Flüchtige ist ja so ein bisschen mein blinder Fleck. Da zieht mich der Marcel immer gerne mal auf, dass ich da zu tolerant bin. Aber, aber es ist auch, ja, also wenn es hart nach Essig mufft, ist es natürlich krass. Aber viele spielen ja mit dem Stilmittel auch und dann kann es auch teilweise echt gut sein oder halt einigermaßen gut trinkbar. Und da kommt halt die Frage auf, wie gut kann man saufen. Aber das stimmt schon. Wobei das bei uns beim Thema Lulu ja überhaupt nicht konfrontiert, weil Weinfehler oder nicht mal ein Ansatz von so einer krassen Flüchtigen oder sowas, da ist ja nichts da. Das ist einfach blitzsauber gemachter Jurawein, was mich hochgradig, nicht überrascht, aber angesichts der Tatsache, dass 2018 halt ein unfassbar beschissenes Jahr war, wo ich schon echt schwierige Sachen aus dem Jura getrunken habe. Ich bin gerade echt geflasht, weil ich glaube, ich habe aus 2018 aus dem Jura selten so gutes Zeug getrunken wie das, was wir gerade im Glas haben von Lulu. Wir verkosten die Weine auch gleich, wir labern noch ein bisschen drumherum, weil wir ja nichts Besseres zu tun haben am Sonntagabend. Ja. Was mich aber persönlich noch interessieren würde von dir, die Pfalz als Anbaugebiet und du bist hier mitten im Herzen von der Pfalz in der Mittelhart in Wachenheim und Deidesheim unterwegs. Das hat schon Einfluss, also das Jura-Zeug, glaube ich, auf das, was gerade hier abgeht, oder? Oder generell an Naturwein, also an gutem Naturwein, versteht sich. Was muss man da rausheben? Was ist besonders gut?
Also was du jetzt ansprichst mit Jura und mit dem Einfluss, willst mit Sicherheit darauf hinaus, was jetzt gerade, also was die Mittelhart betrifft zumindest, in Niederkirchen passiert, natürlich hier hervorzuheben, Scheuermänner oder was diesen angesprochenen Stil betrifft, weitaus mehr die Säckinger-Jungs. Mhm. Und ja, also mit Sicherheit ist dessen Stil, aber ganz, ganz kurz, darf man gar nicht vergessen, Odenstal vielleicht auch. Also das sind wirklich dann Betriebe in einer ganz klassischen Mittelhart mit teilweise den ganz, oder weitestgehend den ganz klassischen Lagen, deren Stil man eigentlich schon als Gesetz gesehen hat die letzten Jahre, sagen wir mal. Und jetzt passiert halt wirklich was, extrem spannendes, extrem eigenständiges, was trotzdem nicht am Lagencharakter nagt, meines Erachtens. Also wirklich einfach an Interpretationen von Wein aus Weinbergen, bei denen man dachte, man weiß, wie das zu schmecken hat.
Ja.
Also ganz spannendes Thema, ja, klar, absolut. Also in dem Fall mit Sicherheit vor allem Säckingers, die auch sehr viel Jura trinken, auch sehr beeinflusst sind. Und ach, klar, mit der Grundsatzfrage, was in anderen Regionen mit anderen Rebsorten geht, warum muss es nicht auch mit Riesling oder mit Weißburgunder, mit Chardonnay sowieso funktionieren sollen? Ja, ganz spannendes Thema, was da gerade passiert, absolut. Und ich glaube, das wird auch die Pfalz nachhaltig sehr prägen. Mhm. Und glaube, wird auch den Pfalzstil durchaus, zumindest in der Spitze, nicht in der Breite, beeinflussen können und auch sollen.
Aber mal unabhängig nur von Jura, also Naturwein ist für mich, wenn es um Deutschland geht, immer erstmal Pfalz. Es beginnt ja logischerweise, wie du schon sagst, im Weinberg und da ist Odinstal eine Koryphäe, ja, die dann mit dem Biodynamischen ganz früh angefangen haben und das maximal konsequent durchziehen, absolut, was ja meines Erachtens immer eine gewisse Voraussetzung beim Thema Naturwein ist. Absolut. Aber wenn man in die Nordpfalz guckt, ist ja auch nicht gerade wenig los, oder?
Nee, zum Beispiel, was du meinen könntest, ohne da
ich jetzt... Ich meine gar nichts, ich will nur wissen, was du denkst und das ist meistens nicht viel und gut.
Nee, guter Punkt, aber was den Norden betrifft, mal angefangen, was für mich jetzt auch ein ganz klassischer Vertreter dieser Idee ist, Collective Z und Christoph Ziegler, wirklich was den Weinstil betrifft, auch durchaus die dämenden Rebsorten, also vor allem die autochthonen alten Rebsorten zu nutzen, also überwiegend, die schon seit irgendwie hier sind. Aber auch vom Stil her wirklich so ein bisschen Low-Tech, also grundsätzlich spontan vergoren, klar draußen, biodynamisch, Ansatz oder zertifiziert und auch eben die Idee des langsameren Weinmachens, also mehr Zeit, mehr Freiheit in der Entwicklung zu geben. Mit Sicherheit ein Betrieb, die das sehr konsequent durchziehen, aber wenn wir jetzt beim Thema klassisch waren und auch bei Zukunft und whatever, würde ich sagen, dass auch die Ringsjungs einen sehr, 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 sehr großen Einfluss aus der Welt der Naturweine mitnehmen. Und
da hat es mich mal voll aufs Fressbrett gelegt, als ich, das ist jetzt glaube ich ein Jahr oder sowas her, als ich den ersten Jahrgang vom, wie heißt der nochmal, Kalk und Stein, als ich den ersten Mal probiert habe, klar, da wird man natürlich immer gefragt, was man denkt, was es ist und sowas und du warst halt irgendwo, ich sag's ganz ohne Scham, ich war halt irgendwo zwischen Burgund und Jura unterwegs, weil du hast diesen massiven Hefeton, der den Wein halt so eine krasse Frische, also so einen Schmelz und so eine Reduktion auch gibt. Das ist schon eine perverse Nummer. Also da würde ich echt jedem empfehlen, der uns auch zuhört. Viele sind es ja nicht. Ich glaube, wir haben 2 Hörer. Da kann ich echt nur jedem empfehlen. Rings, das ist gerade ganz, ganz weit vorne. Und ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, das gehört jetzt schon und vor allem in den nächsten Jahren zur deutschen Spitze, unabhängig von Naturwein oder klassisch. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Kino.
Das schreibe ich so definitiv. Also auch drauf kurz rumzureiten. Mit Sicherheit kamen die auch wirklich von der Klassik. Also Stil, der schon immer sehr, sehr gut war, der aber auch von einem Großteil der Weintrinker verstanden wurde, blöd gesagt, auf sehr, sehr hohem Niveau. Die Weine wurden profilierter und profilierter und klar, man lernt ja auch dazu irgendwo, aber auch durch den Einfluss des Trinkens, muss man ganz klar sagen. Also das ist, halte ich für das wichtigste Werkzeug bei der Idee eines Weins, bei der Idee eines Weinmachers. Und ja, wie gesagt, die Weine, ob es jetzt die großen Gewächse sind oder auch die roten Cuvées, die jahrelang auf sehr, sehr hohem Niveau waren, das auch sehr gut funktioniert hat, haben mit Sicherheit jetzt mehr und mehr Einschlag mit der Idee des Weglassens, mit der Idee der Zeit, mit der Idee Mut zur Wildheit, sage ich mal. Ja, also wie gesagt, guter Punkt. Mit Sicherheit ein Betrieb, der an der deutschen Spitze mitspielt, meinen Augen, also ohne Zweifel, Pfalz sowieso, aber das auch auf sehr breiter Ebene. Also muss man ganz klar sagen, dass die Idee da konsequent verfolgt wird, unabhängig der Rebsorten. Das heißt, beim Riesling, wie auch bei Chardonnay, wie auch bei Pinot, ob es jetzt Syrah ist, es wirkt wirklich in der höchsten Liga gespielt.
Ja.
Und auch da merkt man, dass, ich meine, die Jungs machen es ja auch jetzt schon knapp 20 Jahre, dass auch da tatsächlich sehr viel am Stil passiert. Und das mit Sicherheit im Positiven gemeint. Die Weine werden eigenwilliger, urwüchsiger, fordernder mit Sicherheit, fordernder aber auch wirklich immer profilierter und eigenständiger. Ganz wichtiges Thema und das auf ganzer Ebene.
Ich finde es nur immer bemerkenswert und ich glaube, das bestätigst du mir zu 100%, dass echt die besten Winzer in Deutschland irgendwie auch am besten saufen. Ich kann nur das immer sehen und bestätigen und auch weitergeben, was ich dann halt immer, wenn wir Winzer besuchen, ob es jetzt gerade die Ringsjungs sind oder ob es der Jonas ist tatsächlich oder auch der kleine wunderschöne Italiener, der Nicola, die hat wunderschön auch, gell?
Wunderschön.
Das Absurde ist, die trinken einfach hervorragend. Und dann überrascht es mich halt auch eben kaum mehr, dass sie wirklich großartige
Weine machen. Deswegen sehen die auch so aus.
Ich würde sagen, wir verkosten was, oder?
Ja, cool.
Erster Wein ist Lulu, natürlich, Ludwig Bindernagel. Sauvignon 2018, eine Rebsorte, die ich eigentlich immer mit am spannendsten finde, wenn es ums Jura geht, mit am spannendsten, weil wir haben eine, eigentlich ist es Traminer, also da ist, man sagt immer, das ist, eine Mutation, aber eigentlich sei es ja wirklich Traminer und das Witzige ist, wenn du das jemand blind hinstellst, ich glaube, da kommt niemand auf Traminer, oder?
Nie im Leben, niemals. Also wie gesagt, muss man auch gleich eben die Angst nehmen. Also falls jemand zuhören sollte, der nichts mit dem Jura Sauvignon-Stil anfangen kann. Klar, also wir haben ja nichts Aromatisches, wir haben ja nichts, was irgendwie säurearm ist oder übertrieben alkoholstark. Wir haben ja wirklich einen Wein voller Eigenständigkeit, also in diesem Fall jetzt, der wirklich in die Nase schon viel Frische mit sich bringt. Also man muss sagen, es ist 18, ist nicht alt, aber es ist ein sehr heißes Jahr gewesen, wie auch bei uns.
Wir haben auch 13,9 Volt, das muss man immer dazu erwähnen. Und das ist halt die Kunst, dass du es, wenn du es verkostest, dass du es, ich will dir gar nicht sagen, dass man es nicht merkt, aber es ist halt einfach nicht rausstechend. Ja, und das ist was Essentielles bei solchen Weinen, vor allem wenn es ein bisschen kühler schmecken soll.
Absolut, also keine Angst vor Alkohol generell, aber auch keine Angst vor dem Alkoholgehalten. Also
Du eh nicht,
nein, keineswegs. Aber solange es nicht stört, wirklich. Ich meine, wir reden jetzt vom Wein, der ohne Zweifel gewisses Fett hat, eine gewisse Opulenz, eine gewisse Fleischigkeit. Aber meines Erachtens, für dich mag es anders aussehen, wenn ich mir dich angucke, wirklich auch leicht zu trinken ist. Also verständlich bleibt, aber auch wirklich nicht satt macht. Also ganz, 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 ganz spannender Stoff.
Was ich bei dem Wein jetzt ganz spannend finde, wir haben es vorhin, bevor wir aufgenommen haben, wir haben natürlich alles nochmal durchgekostet. Und ein Satz ist mir ein bisschen hängen geblieben von Johannes. Und das schmeckt, als wenn man es auch über ein paar Stunden trinken könnte, ne?
Ohne Probleme.
Und das ist halt die Kunst, gerade in 2018, finde ich. Also ich kann es nur noch mal erwähnen, weil es ist für mich echt eine Ausnahmeerscheinung. Du kannst in 2018 so arg im Jura daneben lang, ohne Scheiß, dass es wirklich raucht. Und dass du mäuselndes, flüchtiges, sowieso maximal fehlerhaftes Zeug trinken kannst. Bekommst und das finde ich halt so krass, jetzt wenn ich die Weine verkostet habe, gerade in Sauvignon. Ich würde wetten, das macht über 3-4 Tage richtig Spaß.
Ja, ohne Zweifel, aber ich mache auch mal jetzt hier, um fachlich zu bleiben. Ich meine, wenn Wein dermaßen lang ohne Schwefel liegt und auch nicht beigefüllt wird, der hat schon eine gewisse Stabilisation, dumm gesagt. Also, was im Fass nicht passiert ist über Jahre, was soll jetzt hier innerhalb von 2-3 Wochen, dumm gesagt, in der offenen Flasche passieren? Ist ja quasi fast alles passiert, was bei der Weinreifung im Keller passieren kann. Also dementsprechend, die Weine sind halt völlig eigenständig, aber auch durch den Ausbau extrem stabil. Also ich könnte es jetzt mal gerne vergleichen mit den weißen Riojas, dumm gesagt, die wirklich jahrelang im Holz liegen, die durchaus teilweise hochfarbig sind, die teilweise auch wirklich durchoxidiert sind. Aber die Weine bleiben auch dann in aller Regel über sehr, sehr lange Zeit, wenn nicht über Jahrzehnte, extrem frisch, sehr vital, nach wirklich viel Spaß zum Trinken.
Aber die Kunst ist das, dass es eben so frisch bleibt und nicht nur nach Oxidation schmeckt. Und das finde ich halt bei Lulu jetzt gerade in 2018 so krass. So, nächster Wein. Jetzt wird es spannend, weil wir haben zwei verschiedene Stile und Arten von Chardonnay. Wie heißt der erste nochmal? Ich kann kein Französisch.
Soule Cerisier.
Jetzt verglichen, ich nehme es vorweg, der zweite Wein ist der Au Levant aus Le Trois, also zwei unterschiedliche Appellationen, Côte de Jura und Le Trois. Der Soule Cerisier, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ist mir aber auch wurscht, ist ein bisschen weniger im Holz gewesen. Das war auch der Grund, warum wir den als Woche verkosten. Wie schmeckt das?
Also das riecht erstmal mega geil. Wirklich so ein bisschen Hefegebäck, ein bisschen Hefe generell, ganz subtiles Holz, aber auch wirklich viel, viel Kalkstein. Also es hat schon einen gewissen Speck in der Nase, aber das ist eine sehr kühle Art. Also es wirkt schon nach sehr hoher Reife der Trauben, aber auch das alles sehr pikant, sehr frisch, ohne jegliche Übertreibung. Wirkt im Mund fast, ganz ehrlich, es hat eine gewisse Breite, aber es wirkt sehr, sehr straight, also sehr, sehr saftig. Aber auch sehr geradeaus, ohne jegliche Wärme. Ich meine, wir sind hier auch bei 13,8 Volumenprozent. Extrem elegant verpackt, könnte auch ein Prozent weniger haben, sind wir ehrlich. Der Wein hat echt alles. Es hat was Kühles, was Hefiges. Es hat niemals Frucht, muss man jetzt ganz klar sagen. Ne?
Ja. Und halt auch kalt bis zum Anschlag. Alter, das ist, das staubt, ne?
Ja, sehr trocken. Also wirklich fast kreidige Haptik. Säure ist auf jeden Fall da. Ne? Es hat eine gewisse Cremigkeit, aber die Säure ist definitiv ein schöner Pikanz da. Aber auch wenn es wie eine Floskel klingt, ganz ehrlich. Also hier ist auch Salz einfach schmeckbar. Ja. Es ist einfach nicht viel da, wie irgendwo gewisser Stein, gewisser Salz.
Und dann hast du so eine massive physiologische Reife, 13,8 Volt. Aber weil es halt einfach eine pervers geile Appellation ist, einfach eine Säure bis Anschlag. Aber die ist halt auch wieder so reif und gut integriert, ja, dass sie den Wein einfach nur wahnsinnig frisch hält. Also ja, ich finde es ganz, ganz großes Kino. So, einen haben wir noch. Wir gehen in eine deutlich kühlere Ecke.
Ja, arschkalt. Alles momentan.
Arschkalt.
Niedrige pH-Werte, saukalt.
Le Trois, also eine Ecke, die ja deutlich schlankere Weine oft hervorbringt. Und der Wein heißt jetzt Olivant, auch Chardonnay, also wie der letzte Wein, gleiche Rebsorte. Wie gesagt, es ist ein bisschen kühler, ein bisschen frischer, ein bisschen zarter auch und weniger prall. Aber er hat halt auch ein bisschen mehr Holz angewandt. Also beim Vorgänger hatten wir jetzt 18 Monate. Schenk mir ein, dankeschön. 18 Monate im alten Holzfass und jetzt beim Olivant 24. Und ich finde, das riecht man vor allem. Ne? Also das, wenn man in den Wein reinriecht, hat man halt gleich schon mal viel, viel mehr Holz, viel, viel mehr Druck. Aber es ist, also man muss das in Relation setzen. Wir sprechen hier von nicht viel Holz. Das sind alte Holzfässer, es ist nicht holzig oder sowas dergleichen. Sondern du merkst halt gleich, dass du dem etwas schlankeren, zarteren Wein einfach nochmal ein bisschen mehr Struktur geben möchte, oder? Wie schmeckt's?
Geil. Man merkt wirklich, es hat mehr Kühle, auch so ein bisschen mehr was Herbes, wenn ich so sagen kann. Auch da wieder wirklich fast ein bisschen zitrisch, gell? Also ohne Kitsch, fast ein bisschen zitrisch. Du merkst, er hat etwas, ich finde schon, deutlicheres Holz. Es bleibt nicht röstig und süß oder sonst was. Es hat eine gewisse, das Holz hat eine gewisse Wärme, finde ich. So ein bisschen was von Bratapfel zum Beispiel. Man sieht der Wein sehr kalkig, sehr griffig, sehr, sehr, sehr kühl, aber auch sehr fest. Ich würde fast sagen, ein bisschen mehr Cremigkeit.
Du hast ein bisschen Holz. Also ja, wie gesagt, wir sprechen hier, haben vorher bis von viel Holz gesprochen. Nur in Relation zum Vorgänger, muss man dazu sagen. Das Holz ist sehr dezent, ja, sehr zurückhaltend. Und gleichzeitig, wir waren schon vorher beim önologischen Aspekt, beim Kelleraspekt. Der Wein hat ja schon alles durchgemacht. Ist schon oxidativ ausgebaut, aber halt auf eine ganz dezente Weise. Da kann auch nichts mehr passieren. Also ich gehe davon aus, dass man das auch in 5 bis 10 Jahren noch sehr, sehr gut saufen kann. Deine Prognose?
Ich bin überzeugt davon, dass man das noch in 20 Jahren sehr gut saufen kann, ganz ehrlich. Die Frucht ist weg, blöd gesagt, und das ist sehr bewusst, und dass der Wein jetzt irgendwie extrem ist und nach extremen Hochfarben. Es ist eine stabile Geschichte, die wirklich nicht von der Frucht lebt, die wirklich sehr viel von Volumen, von Haptik, von Tiefe, von wie soll ich sagen, Mundgefühl vor allem lebt. Und wie gesagt, ja, ohne Frage, das Zeug wird alt. Blöd gesagt, für manche New School Techniker, whatever, würden den Wein als oxidiert ansehen. Das ist oxidativ.
Ja.
Was ist kein oxidiert, verbindest du etwas Kaputtes, dumm gesagt.
Johannes, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Mega.
Ich schätze wie immer deine Expertise über Kinderbetten und
Sextourismus.
Oh Mann, okay, es gibt noch ein bisschen was zum Wegschneiden, aber es ist nicht so schlimm.
Vielen Dank. Danke.